Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Amen. Der Predigttext steht im Johannesevangelium am Anfang des zweiten Kapitels, die Geschichte von der Hochzeit in Kana. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, wir haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jede fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser, und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpfet jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Herr, segne und regiere du unser Reden und unser Hören durch deinen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, bevor ich hierher gekommen bin, war ich 12 Jahre lang in einem kleinen Winzerdorf an der Weinstraße. Und ich glaube, Sie können sich vorstellen, wie die Reaktionen auf diesen Text waren. Jedes Mal, wenn die Rede darauf kam, kam dann einer und sagte, ja, Herr Pfarrer, ich kenne ja einer, der macht's ganz genauso. Seit Jahren macht er bloß Wein aus Wasser. Den Namen sage ich nicht dazu. Und andere erzählen dann mit ganz ernsthafter Miene, wie es den Italienern gelungen war, auf einem Schiff außerhalb der 12-Meilen-Zone mit Pottasche und Zitronensäure und Sprit und ähnlichem guten Wein zu machen, wo es die Leute lange Zeit nicht gemerkt hatten. Aber ich möchte Jesus hier nicht in die Reihe der Weinpanscher einordnen, wenn auch die Weinpanscher ihn zu ihrem Lieblingsheiligen gerne machen würden und ihn gerne in Anspruch nehmen würden. Was ist das für eine Geschichte? Zunächst, sie steht bei Johannes. Vom Evangelisten Johannes wissen wir, dass er der ist, der am wenigsten mit dem Leben Jesu zu tun hat, dass seine Überlieferungen am weitesten von der historischen Realität weg ist. Er ist mehr der Theologe und mehr der Philosoph. Sie wissen ja, wie das mit der Überlieferungsgeschichte ist. Da haben wir 2 alte Quellen. Das eine ist Markus, das erste Evangelium, von denen die erhalten geblieben sind. Und dann gibt es noch eine, man nennt es Q- oder Logienquelle in der Theologie. Da war einmal eine Zusammenstellung von Worten Jesu, die uns verloren gegangen ist. Aber sie werden bei den Evangelisten immer wieder wörtlich zitiert. Deswegen können wir davon ausgehen, dass sie aus einer gemeinsamen Vorlage abgeschrieben haben. Und dann gibt es so eine Konkordanz, nennt man das. Das sind 4 Spalten oder 3, je nachdem, wie sparsam sie ist. Und dann stehen die Evangelien nebeneinander, nicht in der Abfolge geordnet, sondern nach Themen geordnet, nach Geschichten, ja. Da kann man also dann lesen, wie beschreibt das gleiche Ereignis der Markus, der Matthäus, der Lukas. Nur Johannes fällt meistens raus, weil er eben sehr viel Sondergut hat. Johannes ist, wie gesagt, nicht sehr interessiert an dem historischen Jesus. Er ist ihm eigentlich gar nicht so wichtig, sondern das, was daraus folgt, ist ihm wichtig. Das Heil für die Welt, das ist entscheidend. Und nicht unbedingt der Mensch, der, als er geschrieben hat, ja schon 70 Jahre tot war. 70 Jahre etwa, nachdem Jesus ans Kreuz gehängt worden ist, hat Johannes ja erst sein Evangelium abgeschlossen. Ich glaube, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass das, was hier als Wundergeschichte dargestellt wird, für uns einen ganz anderen Stellenwert hat als damals für die Menschen. Die Menschen haben damals mit solchen Wundern gelebt. Es war für sie normal, weil auch die Wissenschaften nicht so entwickelt waren wie heute, weil sie auch nicht so rational gedacht haben wie wir. Also wir versuchen immer alles, was passiert, irgendwie zu erklären. Und ganz selten lesen wir die Zeitung und sagen, ach, ein Wunder. Weil wir dann lieber erstmal nachlesen und lieber erstmal zweifeln. Und zum Beispiel gestern stand in der Süddeutschen ein Artikel und ein Bild über eine Krake, der man beigebracht hat, Konservengläser zu öffnen. In früheren Zeiten hätte man das unter Wunder irgendwo vermerkt und gestaunt und abgehakt und hätte es nicht weiter verfolgt. Ein Zeitgenosse will das natürlich genau wissen. Aber fragen wir uns einmal, was für ein Bild hier von dem Menschen Jesus gezeichnet wird und vielleicht auch, welches Bild wir haben. Denn ich glaube, jeder von uns hat ein Stück ein anderes Bild von diesem Jesus. Hier wird er zunächst eingebunden in die Familie. Seine Mutter geht mit ihm wohin und seine Jünger dürfen auch mit. Er ist also in familiäre Verhältnisse eingebunden, in Bekanntschafts-, Verwandtschaftsverhältnisse und auch seine Jünger zählen da quasi dazu. Also so ein Mensch wie du und ich. Er geht auf eine Hochzeit. Nebenbei, das ist ja immer so ein bisschen eine Sache zwischen Katholiken und Protestanten, welche Bedeutung die Hochzeit hat. Für die Katholiken ist die Trauung ein Sakrament. Wir Protestanten sagen, nur was von Jesus eingesetzt worden ist, also Abendmahl und Taufe, ist für uns ein Sakrament, nicht aber zum Beispiel die Hochzeit, weil es ist nirgends überliefert, dass Jesus ein Paar getraut habe. Er hat sehr wohl bei einer Hochzeit mitgefeiert und deswegen ist auch nichts dagegen zu sagen, aber getraut hat er niemanden und deswegen ist für uns Protestanten auch die Hochzeit kein Sakrament. Es wird wenig gesagt über das, was bei der Hochzeit alles passiert. Was die Menschen reden miteinander, was sie tun. Mit Sicherheit haben sie getanzt und gesungen. Da hat sich über die letzten 2.000, 3.000 Jahre sicher kaum irgendetwas geändert. Und auch was die Bewirtungssitten angeht, so dieser Satz, wie kannst du nur den besten Wein zuletzt liefern, hat sich auch nichts geändert. Erst wird der Gute kredenzt und später, wenn die Leute nicht mehr so merken, was sie trinken, und dann halt der Schlechtere. Da hat sich überhaupt nichts getan. Aber es ist Anlass für Johannes zu sagen, wenn Jesus was macht, dann ist es natürlich das Allerbeste. Und das merkt dann auch jeder, und wenn es selbst beim Wein ist. Es ist also hier ein Bild von dem Menschen Jesus gezeichnet, der den Menschen nahe ist, der hilft, wo es notwendig ist, der hilft, wo er kann, aber der nicht will, dass es rumgetratscht wird. Er sonnt sich also nicht in seinen Wundern, in seinen Taten, sondern behält die eher für sich und die, die davon profitieren, die merken es ja schon. Welches Jesusbild haben denn wir? Welches habe ich? Wenn ich mich da versuche, es ist ja immer schwer, sich in seine Vergangenheit hineinzuversetzen. Man verbrennt das ein Stück und meint ja oft, das, was man heute für richtig hält, das sei schon immer so gewesen. Dabei machen wir ja alle eine Entwicklung durch. Ich erinnere mich, dass ich den Jesus kennengelernt habe durch ganz verschiedene Brillen auch im Laufe meines Studiums, im Laufe meiner theologischen Existenz. Da war auf der einen Seite in meiner Jugend der Jesus aus dem Schild des Glaubens, das Sie, die meisten von Ihnen, sicher noch kennen. Das Schild des Glaubens, wo ein Blonder, auch wenn es schwarz-weiß gemalt war, war trotzdem klar, ein blonder, langer, immer etwas verklärter, immer etwas über der Erde schwebender Jesus, der keiner Fliege etwas zuleide tun konnte, dem man aber auch nicht viel zugetraut hat. Denn er war eigentlich gar nicht so von dieser Welt, er war nicht zum Anfassen, sondern es war eher so eine verklärte Lichtgestalt. Ich erinnere mich an die Erlöserkirche in der Gartenstadt, wo auch der Jesus am Kreuz hängt, und ich habe das damals nicht so gesehen wie heute oder wie es die Maler damals wollten, die den Raum ausgestattet hatten. Ich hatte dort Konfirmation und dauernd da hochgeschaut. Da waren nebendran dann Maria und Josef dargestellt, so als deutsche Arbeiter oder Bauern, wie man es nimmt. Es war der Versuch, die Gestalt in unsere Zeit herüberzuholen, aber später auf einmal habe ich dann gelernt, der Jesus, der war nicht blond. Ich bin aber damit aufgewachsen. Sondern der Jesus war mit Sicherheit tiefbraun, kaffeebraun, kann man sagen, hat schwarze Haare gehabt und hatte also mit diesem Jesus der Erlöserkirche wahrscheinlich gar nichts zu tun. Dann der Jesus, so der Jesus People. So der immer flockig, sanfte, immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, aber immer lieb, immer brav. Ganz lange Haare natürlich und so ein wehendes weißes Gewand, wie eben die Hippies in Amerika in den 60er, 70er Jahren sich das vorgestellt haben. Der war ja für die Hippies schon so eine Art Protagonist gewesen, den sie gerne gemocht haben. Dann habe ich im Studium mehrere Bilder eigentlich kennengelernt. Da war der revolutionäre Jesus, der also auch vor allem bei Herbert Braun vorgekommen ist. Jesus, der allem widerspricht, was da an Tradition war, der alles, was gelogen war an der Vergangenheit, alles, was Unfrieden war, hat er über Bord gekippt und hat den Leuten gesagt, fangt ganz neu an. Lasst alles hinter euch, brecht alle Wurzeln ab, die ihr habt, fangt neu an. Und Gott wird schon mit euch sein, kein Problem. Revolutionär, insofern, als er also nicht angeknüpft hat, sondern alles neu gemacht hat. Ich bin begegnet einem weisen Jesus in einer Theologie aus Südafrika, als die Rassentrennung noch da war. Ich habe stundenlang mit Menschen diskutiert, die in Jesus natürlich einen Weisen sahen, der nur für die Weisen das Heil gebracht hat, nicht für die anderen, ist vollkommen klar, weil sie von diesem Jesusbild her auch ein Stück ihrer Theologie begründet haben. Aber nun denn, all diese Bilder sind hilfreich und wir dürfen sie nicht verdammen, weil wir machen uns automatisch Bilder. Aber ich denke, dass Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, das bedeutet in diesem Fall nicht, dass wir in Sack und Asche gehen müssen, weil wir uns Vorstellungen versuchen zu machen, sondern es ist eine Warnung, das, was du dir vorstellst, das mag zwar hilfreich sein, aber es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit über die Person Jesu, über sein Leben, werden wir nie herausbekommen. Denn die Quellen fließen zu dünn und es ist auch schwierig, jetzt sich zu orientieren zwischen den verschiedenen Evangelisten. Liebe Gemeinde, das, was wir herausholen können nochmal aus dem zweiten Kapitel von Johannes, ist einfach ein zutiefst menschlicher Jesus. Ein ganz normaler Mensch mit aber wundersamen Fähigkeiten und einer wundersamen Wirkung vor allem, die er nicht verloren hat über all die Jahrhunderte. Es ist nicht einfach nur ein Beiwerk zu einer bestimmten Theologie oder Philosophie, sondern dass Gott Mensch geworden ist, das heißt, dass er auch als solcher zu spüren ist und als solcher wahrzunehmen ist. Und das hilft, alles andere nicht nur zu verstehen, sondern auch zu leben. Gott ist Mensch geworden. Jesus Christus ist unser Bruder. Wir finden ihn in den Menschen, die uns begegnen. Mit einer rein theoretischen Darstellung seiner theologischen Aussagen, denke ich, wäre uns nicht geholfen. Wir würden heute nicht mehr beisammensitzen, denn solche Darstellungen hat es en masse gegeben im Laufe der Geschichte. Es ist ein Mensch. Mensch, der feiert. Mensch, der Nöte spürt. Mensch, der hilft, wo es notwendig ist und wo er kann. Einer, der sich in Gemeinschaft einlässt. Somit ist Jesus für uns ganz nah. Amen.